Raz, dwa, trzy. Ha, raz, dwa, trzy.
Hallo, hallo. Ich höre mich selber, das ist ganz merkwürdig. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen. Sie waren der Erste. Dürfen Sie sich jetzt auch Zeit lassen. So, wir würden langsam anfangen. Die anderen 50 Gäste kommen dann nach und nach. Kurze Info zum Dolmetschen. Haben Sie alle so ein Gerät? Hallo Magda, willkommen im sonnigen Stralsund. Polnisch 1, Deutsch 2, Poland, Germany 2. Magda, may I start? Thank you. Herzlich willkommen im sonnigen Stralsund. Magdalena Kiczynska und ich, Christian Gsemann. Wir wollen über das Thema Ethik im Journalismus sprechen. Wir haben uns überlegt, Ethik im Journalismus, wir haben uns das Thema nicht selber ausgesucht. Wir sollten es aber füllen. Jetzt sind wir beide unabhängige Journalisten. Das heißt, mit Geldfragen haben wir, Geldfragen nehmen sehr viel Platz in unserem beiden beruflichen Leben ein. Und das ist natürlich, wo Geld ist, ist immer Ethik gefragt. Geld ist eine Idee, also brauchen wir Regeln. Das heißt, wir beide könnten aus dem Stegreif 1,5 Stunden zu dem Thema jeweils sprechen. Wir sind ein relativ kleiner Rahmen. Und was ich jetzt sage, das ist das, was in der Schule immer alle hassen. Wir wollen ein bisschen ins Gespräch kommen. Und zwar ernsthaft. Und Sie haben jetzt praktisch uns beide zur Verfügung heute. Und die Fragen bestimmen Sie selbst. Also es ist ja wirklich ein weites Feld. Journalistische Ethik hängt alles vom Geld ab. Ich würde gern 3-4 Fragen sammeln. Mehr werden wir auch nicht schaffen zu beantworten. Und wenn wir uns auf die Fragen geeinigt haben, dann werden wir ganz kurz so ein bisschen was dazu erzählen, was unser Werdegang gewesen ist. Wir haben uns gestern Abend schon mal getroffen, haben festgestellt, dass es relativ ähnliche Geschichten sind. Eine klassische Karriere bei den klassischen großen Medien in unseren jeweiligen Ländern und dann irgendwann Schnauze voll und dann eigene Wege gegangen.
Bo jeśli mogę coś dodać, dziennikarstwo niezależne, czy bycie dziennikarką niezależną bardzo często niestety wygląda, czy polega na tym, że nikomu nie zależy, żeby mi zapłacić. W związku z tym, jeśli chcę wykonywać moją pracę jak najlepiej, rozwijać się w tym zawodzie, a przede wszystkim go wykonywać, dostarczając jak najlepszych treści dla moich czytelników i czytelniczek, musiałam w pewnym momencie wziąć sprawy w swoje ręce i zrezygnować z mediów tradycyjnych na rzecz nowego medium. I to też jest coś, co nas łączy i o tym doświadczeniu też chcielibyśmy z Państwem porozmawiać.
Genau, ist Zwang und Freiheit in beiden Wegen unabhängig zu arbeiten. Ich hätte eine Frage zu Beginn. Oder Sie haben eine Frage? Ja, bitte.
Województwa Dolnośląskiego. Czy w ogóle jest możliwe mówić o niezależności dziennikarzy, którzy mają swoich pracodawców, a pracodawcy płacą i wymagają, a więc przypuszczalnie zdecydowana większość dziennikarzy wszędzie na świecie jest zależna od swoich pracodawców, a więc można mówić chyba o niezależności pracodawców, a nie dziennikarzy. Dziękuję.
Ich würde erst mal Fragen sammeln, bevor wir die dann antworten. Also ich schreibe das, ich notiere das mal. Ich wollte noch ganz kurz, also ich freue mich sehr, dass auch Vertreter der Politik da sind, dass wir da auch ins Gespräch kommen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, gibt's denn, wer ist denn hier im Raum noch Journalist? Mal bitte die Hand heben. Also schon ungefähr die Hälfte. Wer von den Journalisten im Raum ist denn, würde sich denn als unabhängiger Journalist bezeichnen? 1, 2, 3. Ah, dann doch fast alle. Das ist sehr interessant. Wenn, das heißt, wir haben ja praktisch mehr unabhängige Journalisten auf der anderen Seite als hier. Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch die Erfahrungen, die Sie so gemacht haben und die, den Werdegang, den Sie gegangen sind, wenn wir das ein bisschen mit einfließen lassen könnten. Also die unabhängigen Herren und Damen, die es gerade gemeldet haben, da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ein bisschen was über sich selbst auch erzählen. Später dann. Erste Frage war, wie unabhängig, also unabhängig als Journalist, gibt es das überhaupt? Das ist ein ganz gutes Ding, dass wir vielleicht mal anfangen mit sowas wie einer Definition von, was ist ein unabhängiger Journalist. Was Sie zum Thema Auftraggeber gesagt haben, das finde ich ehrlich gesagt eine relativ merkwürdige Frage. Das klingt so, als gäbe es da einen Auftraggeber für mich als Journalist, dessen Fragen ich beantworte oder dessen Artikel ich möchte oder liefern soll. Das ist ein relativ, ich würde mal sagen, also das ist eine der Fragen, die ich am häufigsten gestellt bekomme, nämlich, wer gibt dir eigentlich deine Themen? Die meisten sind dann auch überrascht, wenn ich sage, zu 90% suche ich mir die selbst aus. Magda, hast du eine erste einfache Antwort darauf, was ein unabhängiger Journalist ist? Dich bezeichnen wir ja als unabhängige Journalistin, wie mich auch. Du hast ein Magazin mitgegründet, Pismo. Was unterscheidet Tätigkeit von der Tätigkeit zuvor bei der Zeitung? Und warum, was ist unabhängig, deiner Meinung nach?
Postaram się odpowiedzieć na Pana pytanie jak najszerzej, ale też odwołując się przede wszystkim do własnego doświadczenia. Nie mogę mówić za wszystkich dziennikarzy i dziennikarki. Ale czym innym jest kwestia niezależności, a czym innym jest kwestia tego, jak ja odpowiadam przed swoim pracodawcą. I przykładowo, kiedy pracowałam przez wiele lat dla Gazety Wyborczej, moja niezależność polegała na tym, że ja wybierałam temat lub w ramach dyskusji redakcyjnych rozmawialiśmy, co jest ważne, co należy opisać. I na tym moja rola mojego pracodawcy czy mojego wydawcy się kończyła, jeżeli chodzi o akceptację tego tematu. Tak, uznajemy, że to jest ważne, pisz. I nikt w moim doświadczeniu, w trakcie mojego doświadczenia nie ingerował w to, w jaki sposób ja te materiały zbieram, jakie później komponuję w tekście, pod warunkiem, że spełniały one wymogi rzetelności zawodowej. I tak rozumiem niezależność dziennikarską, to znaczy jako stworzenie takiej przestrzeni, w której dziennikarz może podejmować kwestie, te, które są dla niego ważne, te, które sam uznaje za istotne i opisać je oczywiście w ramach działalności, w ramach istniejących norm prawnych, między innymi prawa prasowego, zgodnie ze standardami i z wymogami rzetelności zawodowej, ale tutaj stawiamy kropkę, to znaczy ingerowanie w treści, mówienie, że o tym nie piszemy, bo to jest niewygodne politycznie, mnie osobiście nie spotkało. Jeśli chodzi o pismo, ja tutaj Państwu przyniosłam dwa nasze najnowsze numery. Jeden to jest ten, który dzisiaj wyszedł. Dla tych, którzy czytają po polsku, chętnie kilka numerów przyjmę i się nimi podzielę. To ten magazyn powstał nie z powodu ingerencji politycznych czy finansowych w treści, które pisałam, tylko między innymi z mojej i też z innych członków redakcji frustracji związanej z ograniczeniami wewnątrz zastanych, tradycyjnych struktur korporacji medialnych. To znaczy tego, że to, o czym mówiłam wcześniej, czyli dyskusje o tym, co jest ważne, co należy napisać, przeniosły się na poziom korporacyjnych interesów, dużo bardziej niż wrażliwości społecznej czy odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Jeśli chodzi o moją niezależność w ramach pisma, ja dlatego je współzakładałam, żeby samej o tym
Magda?
Nie decydować.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen und mal nachfragen, was mit den Einschränkungen genau gemeint ist? Also, wenn du sagst, es kam jetzt niemand und hat zu mir gesagt, du sollst über das schreiben und über das bitte nicht schreiben, welcher Art sind dann die Einschränkungen genau gewesen?
Ja przede wszystkim słyszałam, że tematy, które chcę poruszyć, są nudne, nieciekawe i nie. I to jest jedno z okropnych takich słów.
Was sind deine Themen?
Dzisiaj w świecie medialnym to znaczy, że tematy nie były sexy. Ponieważ ja piszę o problemach społecznych, problemach osób z niepełnosprawnościami, przemocy domowej. To są tematy, które nie wzbudzają albo bardzo rzadko wzbudzają wielkie zainteresowanie społeczne, raczej wtedy, gdy wydarzy się coś naprawdę dramatycznego. Natomiast kiedy się pisze o braku rozwiązań systemowych, infrastrukturalnych, no to często bardzo spotykałam się z reakcją, no ale to już wiadomo, no nic się nie da zrobić, albo ile razy można ten sam temat rozmawiać, więc dla mnie to były raczej takie bariery, które uniemożliwiały mi opisywanie rzeczywistości, która mnie poruszała.
To jest interesant. Warum sind diese Themen trotzdem wichtig? Also warum war das für dich so wichtig, den Job, den etablierten Job bei der Zeitung aufzugeben und dann was Eigenes zu starten mit all dem Risiko. Also was lässt sich so an diesen Themen hängen, soziale Probleme? Warum eigentlich ist das so unattraktiv, so unsexy für Zeit? Also ich kann die Erfahrung nur teilen. Ich habe 5 Jahre für eine Regionalzeitung in Sachsen gearbeitet. Die ganz großen Themen bei uns sind Rechtsextremismus und auch viel Crystal Meth. Und das waren Themen, die konnte man vielleicht einmal, die hat man jeden Tag im Stadtbild gesehen, aber ansprechend in der Zeitung konnte man es maximal vielleicht einmal im Monat, vielleicht alle 2 Monate. Ist das...
Ja myślę, że z tego samego powodu, dla którego, ale też jestem ciekawa i chciałabym Państwa o to zapytać, czy też z takimi reakcjami się stykali, że kiedy przynosiłam jakiś temat do redakcji, to słyszałam, że to się nie będzie klikało w internecie. Znaczy, że to nie będzie wzbudzało sensacji, nie pojawi się na pasku informacyjnym telewizji z jakimś takim nagłówkiem szokujące albo bulwersujące, bo te sprawy, o których ja piszę, mają bardziej kameralny wymiar, a piszę o nich dlatego, że dziennikarstwo postrzegam mimo wszystko wciąż jako zawód misyjny, taki, który ma rzeczywistość opisywać, wskazywać na ważne, doniosłe problemy społeczne i też napiętnowywać władzę, jeśli te problemy pozostają w dalszym ciągu nienaprawione. I w przypadku tematyki społecznej bardzo często właśnie ta nierozwiązywalność tych problemów, to, że one stale powracają w różnych odsłonach, sprawia, że dla wielu osób, też czytelników i czytelniczek, no to się staje takie powszechne, powszednieje. A rolą wydawcy i rolą redaktora, tak jak ja widzę, jest mimo wszystko opisywać te tematy, wybierać takie teksty, a nie rezygnować z nich na rzecz newsów o tym, że Kim Kardashian spotkała się z Donaldem Trumpem albo że jest Royal Wedding w Wielkiej Brytanii, co oczywiście bardzo wszystkiego najlepszego życzę parze książęcej. Niemniej jednak z polskiej perspektywy, kiedy widzę, że w mediach przez cały dzień głównej telewizji informacyjnej to jest nie tylko temat dnia, ale temat tygodnia, no to naprawdę sobie zadaję pytanie, czy naprawdę dla polskiego widza, czy czytelnika, czytelniczki to powinno być to, na czym się skupiamy. Chciałabym zapytać.
Ich würde noch, vielleicht können wir ganz kurz noch eine Nachfrage dazu. Ihre Frage bitte erst.
Ja być może rozczaruję Państwa, bo ja też nie jestem dziennikarzem akurat. Macie chyba pecha do takich. Jestem rzecznikiem prasowym, ale muszę powiedzieć, że bardzo mocno się z Panią zgadzam, bo jakby ten problem tego, że mamy pewne tematy nieseksy, one dotykają nie tylko dziennikarzy, którzy chcą uczciwie opisywać rzeczywistość z różnych poziomów, dotykają także rzeczników prasowych, haha, ponieważ masa tematów, które my chcemy jako samorząd przekazać ludziom, są z punktu widzenia mediów kompletnie nieatrakcyjne. Bardzo często moja praca polega na tym, że muszę znajdować jakieś haczyki, które no momentami wydają mi się samej no poniżej pewnego pułapu inteligencji, bo jakby kto jak kto, ale dziennikarz powinien dla mnie być partnerem i zrozumieć, że pewne tematy mają wagę dla ludzi, bo one po prostu dotyczą ich życia. Bardzo wprost i bardzo namacalnie, ale nie są seksy. Dziękuję.
To ja mogę tylko pani odpowiedzieć, że rzeczywiście dostrzegam ten problem i w bardzo wielu sytuacjach to tak wyglądało w mojej pracy też, że usłyszałam o jakiejś historii albo dowiedziałam się czegoś, co wydawało mi się istotne, no ale z uwagi na brak tego potencjału, który sprawi, że to będzie hulać w internecie, ale też nie tylko w internecie, że to nam po prostu sprzeda, że się nadaje na czołówkę, coraz częściej zaczęło być jednym z argumentów. I tak nawiązując też do tego, o co pan pytał na samym początku, to ten ciężar niezależności przeniósł się nie z dyskusji redakcyjnej, czy to jest ważne, czy nie, tylko na ten poziom korporacyjny zarządów grup medialnych, które mówią, to się sprzeda, czy to nam sprzeda nasz towar, gazetę, bo oczywiście gazety od zawsze były sprzedawane, więc były towarem, niemniej jednak różnica, tak mi się wydaje, tego przeniesienia punktu ciężaru na stricte marketingowy poziom sprawił, że niezależność, o której rozmawiamy, i też wymogi etyczne uległy obniżeniu po prostu.
Fühlen Sie Ihre Frage beantwortet? Fühlen Sie sich beantwortet? Ich möchte noch ein was ergänzen.
Jestem bardzo zadowolony, bardzo dziękuję za tą szczegółową i w pełni pełną zaangażowania odpowiedź. Natomiast jednak mimo wszystko chciałbym się dopytać, czy inaczej pytając, jak państwo uważacie, jak wyglądają przykłady zależności dziennikarzy? Z drugiej strony, dziękuję.
To ja bym od razu, przepraszam, tylko odbiła piłeczkę, bo nie usłyszałam dokładnie, bo pan jest przedstawicielem Sejmiku, czy? No to tak samo jest trochę jak w mojej pracy. Pytanie, czy pan odpowiada przed osobami, które pana wybrały do sejmiku, czy przed szefem partii? Znaczy, czyje obowiązki uznaje pan za te, które chce pan wykonywać? To trochę ja też tak mam w swojej pracy.
Czy
tak.
Więc według rozeznania i sumienia obydwu stron obowiązki staram się wykonywać. Względem obydwu stron, tak, ale przede wszystkim kierować się sumieniem i takim rozeznaniem, żebym nie robił takich rzeczy, których musiałbym się wstydzić przed samym sobą. Prawda? Mhm. Myślę, że to dla dziennikarzy też może być ważne. Ale właśnie ciekawi mnie z punktu widzenia państwa jako dziennikarzy, jakieś przykłady zależności właśnie. Kiedy one występują i jak są odczuwane przez dziennikarzy? Dziękuję.
Also ich könnte ein paar hübsche Beispiele bringen. Prinzipiell, ich glaube, wenn man es auf eine kurze Formel bringen will, was unabhängiger Journalismus, das bedeutet einfach, dass redaktionelle Entscheidungen und finanzielle Entscheidungen unabhängig voneinander sind. Also im besten Fall, ich meine, mir sollten sie sowieso kein Geld geben und im besten Fall habe ich mit dieser Frage auch nie was zu tun. Jetzt habe ich vorhin gesagt, Geld spielt trotzdem eine sehr große Rolle in unseren beiden beruflichen Leben. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil das halt bedeutet, dass man von ganz, ganz vielen Leuten kein Geld annehmen darf. Also unabhängig, da gibt es noch Grenzen. Heißt, ist man schon abhängig, wenn man Werbung im Magazin hat? Das geht auseinander. Bei Pismo gibt es Werbung. Bei Krautreporter, das Magazin, für das ich arbeite, gibt es keine Werbung. Beides ist Paid Content. Es gibt, wenn wir mal schauen, in die, was es an unabhängigen Medien gibt, in Deutschland und in Polen, gibt es verschiedenste Modelle, das zu finanzieren. In dem Fall, in Magdas Fall, bei Pismo ist es eine Stiftung. Bei Krautreporter ist es eine Genossenschaft. Beide haben angefangen mit Crowdfunding. Also im Prinzip mit dem Klingelbeutel umgegangen. Wer will für uns Geld geben? Und das bekommt ihr. Das heißt, Die Abhängigkeit ist die, dass wir uns rechtfertigen müssen, was wir mit dem Geld machen. Und zwar unseren Lesern gegenüber und nicht, das sind unsere Geldgeber, aber die haben keine Macht, weil zu viele kleine sind. Wenn man einen großen Geldgeber hat, und dann komme ich gern zu dem Beispiel, dann entstehen Abhängigkeiten. Ich habe gesagt, ich habe als Redakteur bei der Regionalzeitung gearbeitet. Rein technisch sind Redaktionen und Geschäftsführungen auch getrennt. In Fall direkter Einflussnahme ist mir auch nicht bekannt. Aber indirekte Einflussnahme passiert ständig. Größter Arbeitgeber in der Region Sachsen ist Volkswagen. Aber Volkswagen ist fast ein blinder Fleck in unserer Berichterstattung. Weil wenn man sich Volkswagen berichtet, kommt Volkswagen mit großen Anwälten und unterbindet das. Und in meinem Fall war es mal so, da habe ich über eine Geschichte über Volkswagen gemacht, da ging es darum, dass fast 100 Leute kurz vor Weihnachten entlassen worden sind, weil sie im Werk Betrug, eine Form von Kreditkartenbetrug mit Getränkeautomaten, eine ganz dumme Geschichte. Aber wenn in einer Stadt von 100.000 Einwohnern beim größten Arbeitgeber 100 Leute an der Hand rausgeführt werden, dann ist das natürlich ein Riesenthema. Ich habe darüber geschrieben, am nächsten Tag standen die Anwälte auf der Matte. Zufällig waren am nächsten Tag aber auch Verleger, Geschäftsführer und Chefredakteur in der Redaktion. Und der Artikel hatte die höchsten Klickzahlen bis dato, die jemals die Zeitung hatte. Und alle saßen da und sagten so, Christian, tolle Geschichte, weiter so, ne? Am nächsten Tag kam dann der nächste Anruf vom Anwalt und der gesagt hat, also bei dem und den Punkten können wir schon gegenhalten, aber es wird halt teuer. Bei mir kostet die halbe Stunde 180 Euro. Und das heißt, die nächste E-Mail, die ich dann bekommen habe von Verleger, Geschäftsführer, Chefredakteur war, eine E-Mail, in Zukunft doch bitte darauf zu achten, dass wir Berichterstattung vermeiden, die solche Anwaltskosten zur Folge haben. Und das macht man als junger Redakteur, macht man das 1, 2, 3 Mal mit und beim 4. Mal lässt man es. Weil im Zweifelsfall ist das Risiko zwar beim Verlag, aber was da halt entsteht, ist ein psychologischer Druck innerhalb der Redaktion. Und was in meinem Fall noch dazu kam, ist, dass die gesamte Chefredaktion bei Volkswagen selbst vorstellig geworden ist zu einem Gespräch. Man hat sich mal darüber ausgetauscht. Das war kein Entschuldigungsgespräch offiziell. Aber was sonst? Warum geht die Redaktion zu Volkswagen? Ja. Volkswagen ist halt auch einer der größten Anzeigenkunden und das ist einfach die Antwort. Und das sind die Abhängigkeitsverhältnisse, die unabhängiger Journalismus zu vermeiden versucht. Es gibt, die Trennschärfe ist nicht ganz klar, weil es, wie gesagt, viele verschiedene Modelle gibt. Aber was es auf jeden Fall nicht geben darf, ist, dass ein Player in dieser ganzen Konstellation so viel Macht hat, dass er diesen indirekten Druck ausüben kann. Direkt, das, also ich weiß nicht genau, wie es in Polen ist, aber dafür ist in Deutschland ein bisschen zu subtil. Ich will nur kurz eingehen
auf... W Polsce mało jest subtelności ostatnio. Ja bym właśnie odnośnie tego, o czym powiedziałeś, chciała dodać, że tych przykładów braku niezależności jest bardzo wiele, bo ten aspekt, o którym ty powiedziałeś, też bym zaraz chciała to rozwinąć, jest czymś, z czym ja się mierzę w ostatnich latach co częściej i czymś, co też już w naszym miesięczniku musieliśmy przerobić jako problem, ale bo jest też oczywiście wiele przykładów, pytał pan o przykłady takiej najbardziej prymitywnej niezależności, którą dziennikarz oddaje władzy, to znaczy pisanie przychylnych tekstów, reklamowanie czy bycie rzecznikiem w zasadzie jednego ze stronnictw politycznych i takich przykładów w Polsce chociażby w tym tygodniu doświadczyliśmy kilku i też może litościwie nie warto tych nazwisk wspominać. To jest coś, co się zdarzało w przeszłości, zdarza się i teraz. To też właśnie a propos tego, co pan mówił, spoglądania sobie w lustro, czy ktoś jest gotowy podpisywać się pod różnymi kwestiami, zapominając o etyce dziennikarskiej, o takich podstawowych kwestiach, jak oddzielanie informacji od opinii. Jeżeli tego nie robi, z jakichś powodów się decyduje na odrzucenie tych zasad, to oczywiście ja to mogę negatywnie ocenić, ale to jest zupełnie inny problem niż ten, o którym mówiłeś, czyli bezpośredniego albo nie bezpośredniego, ale nacisku finansowego na redakcję, który jest problemem bardzo powszechnym. Myśmy się zastanawiali w piśmie, dlatego że jesteśmy finansowani z datków, które zebraliśmy w takiej publicznej zbiórce na to, żeby móc magazyn powołać do życia i go później wydawać i płacić naszym autorom za teksty. I to są datki, dotacje od prywatnych osób, ale te prywatne osoby też gdzieś pracują i nie było nigdy tak, i to żeśmy im otwarcie komunikowali, że skoro wpłacają na magazyn, to będziemy ich reklamować, będziemy pisać o ich firmach czy o inicjatywach, w których biorą udział, ale zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, co by było, gdyby przyszedł do nas tekst, autor albo autorka zaproponował nam tekst, który w nieprzychylnym świetle stawia naszego darczyńcę. No i co my wtedy robimy? I w takiej dyskusji wewnętrznej podjęliśmy decyzję, że oczywiście sprawdzając wszystkie informacje podane w tym tekście, decydujemy się na publikację tego tekstu ze świadomością, że to sprawi, że ten darczyńca już więcej nam swoich pieniędzy nie przekaże. No i to jest ryzyko, które musimy podjąć, ale nie to jest najgorsze i najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest właśnie to, o czym mówił mój przedmówca, czyli ewentualne skutki prawne, które nas mogą spotkać, bo jako fundacja nie mamy najprawdopodobniej i nie będziemy mieć niestety takich środków finansowych, żeby zatrudnić najlepszą kancelarię, która przed sądem ten proces wygra. A brak takiej możliwości sprawia, że w przypadku naszej redakcji, ale też bardzo wielu redakcji lokalnych, mniejszych czasopism czy mniejszych organizacji medialnych, taki pozew z zabezpieczeniem, z pismem przedprocesowym zabezpieczający roszczenia sprawia, że redakcja po kilku tygodniach procesu jest bankrutem i przestaje istnieć. I samo ryzyko, że to się może zdarzyć, już działa jako taki cenzor. I to jest bardzo duże zagrożenie, zwłaszcza z perspektywy mniejszych organizacji medialnych. A chciałam zapytać, czy ktoś z kolegów i koleżanek dziennikarzy miał takie doświadczenia?
Ja w zasadzie mogę podać bardzo podobny przykład, jak zaczęłam pracę w miesięczniku krakowskim, który jest finansowany z pieniędzy miejskich, z publicznych. Już na wstępie usłyszałam od redaktora naczelnego, że trzeba się pilnować i nie pisać absolutnie źle o politykach, którzy gdzieś tam sprawują władzę w Krakowie, bo możemy stracić dofinansowanie. A nawet jeśli nie stracimy tego dofinansowania, to będzie to bardzo po prostu źle wyglądało. Natomiast jako dziennikarka, która nie ma jakiegoś
was dużego... Was ist der Zusammenhang genau zwischen...
Miesięcznik jest finansowany z publicznych pieniędzy, z pieniędzy z Urzędu Miasta, więc w momencie, kiedy w miesięczniku zostałby opublikowany tekst, który no niepochlebnie wyraża się o kimś z tego urzędu, no to prawdopodobnie to dofinansowanie zostałoby cofnięte. Natomiast na przykład nie, spotkałam się też z taką sytuacją, nie osobisty przykład, ale mojego kolegi, który miał bardzo, bardzo kontrowersyjny temat i to jest chyba temat, który stanowi bardzo dużą barierę dla dużych mediów, dużych redakcji. Mianowicie był to temat dotyczący jednej z ogromnych firm farmaceutycznych, która produkuje lek powodujący bardzo, bardzo złe skutki uboczne, a jest powszechnie stosowany i przepisywany przez lekarzy. I jakby ten mój kolega źródła miał sprawdzone, tekst niemalże gotowy, natomiast nie opublikował nigdzie tego tekstu, dlatego że wszędzie spotkał się z odmową, bo niemal każda duża redakcja jest współfinansowana albo w jakiś sposób dotowana przez duże firmy farmaceutyczne.
Taka minuta ciszy, jak na pogrzebie wolnych mediów i niezależnych trochę. Ale rzeczywiście jest tak, że tak jak mówiłam wcześniej, te zależności finansowo-korporacyjne ze strony reklamodawców przede wszystkim, bo na rynku medialnym spowodowała, że to nie czytelnicy i nie sprzedaż gazety ją finansuje, tylko reklamy. W związku z tym, tak jak panu zadałam pytanie o tą odpowiedzialność, to dziennikarze ciągle jako ten najniższy, moim zdaniem najważniejszy, ale najniższy szczebel starają się odpowiadać na potrzeby czytelników. Natomiast góry często, zarządy domów medialnych czy spółek medialnych dużo bardziej czują się odpowiedzialne względem reklamodawców czy akcjonariuszy, ale tych, którzy płacą za to, żeby przynajmniej nie mówić o nich źle. Więc...
Ja. Ich glaube, ganz kurz kann man es auch zusammenfassen. Es ist halt einfach so, dass Obdachlose und Flüchtlinge in der Regel keine Leserbriefe schreiben und keine Pressemitteilung rausgeben, was die Stadtverwaltung und die Unternehmen relativ häufig tun. Was du beschrieben hast, ist natürlich ein Fall von finanzieller Abhängigkeit. In dem Fall ist es also meiner Meinung nach auch gar nicht, also wenn die Stadt Herausgeber ist von einem Magazin, ist es mit der Kritik, da kann man nicht erwarten, dass es damit weit her ist. Also dass es da Versuche der Einfluss, das liegt in der Natur der Sache. Ich könnte noch einen Haufen Anekdoten erzählen, Magda vielleicht auch, aber vielleicht sammeln wir noch mal kurz ein paar Fragen, nicht, dass wir aneinander vorbei reden. Also erst Sie bitte und dann Sie.
Also ich habe keine Frage, sondern ich wollte sagen, dass ich zu den Leuten gehöre, die auf der Insel der Glückseligkeit leben, weil sie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten dürfen. Und da ist es zum Glück ja zurzeit...
Da würde ich sofort widersprechen.
Naja,
würde ich nie freiwillig arbeiten.
Aber ich empfinde mich dort als unabhängig. Wir diskutieren in der Redaktion, wie wir Themen bearbeiten und ob wir sie machen, aus welcher Richtung wir sie machen. Ich gehe auch hin und mache Geschichten und komme mit einem anderen Ergebnis zurück, als ich vielleicht dachte, dass ich in die Richtung berichten müsste. Und auch wenn Politiker versuchen...
Für wen arbeiten Sie genau?
Für den Norddeutschen Rundfunk. Und ja, mein oberster Chef war ja vorhin hier und hat auch gesagt, dass ihm das wichtig ist, die Pluralität nach innen und außen. Und ich kann das bestätigen. Bei uns wird das so gelebt. Natürlich sind auch wir vom Geld abhängig, aber in der alltäglichen Arbeit erlebe ich das tatsächlich so, dass wir berichten, und ich bin sehr dankbar dafür, dass es in Deutschland diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch gibt. Klar, ich arbeite dafür, deswegen bin ich auch dankbar. Aber ich finde, das ist tatsächlich eine wichtige Säule, die es hier noch zu halten gibt.
Okay. Dann hätte ich doch eine kleine Gegenfrage zu der keinen Frage. Was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund für diesen extremen Vertrauensverlust in die deutschen Medien? Warum ist denn bei den großen Demonstrationen, die es in Deutschland gibt, die verbunden sind mit einem Hass auf die Politikerelite, die verbunden sind mit Hass auf die Entscheidungen in der Flüchtlingspolitik, warum sind die so eng verbandelt mit einem Misstrauen in die Medien und mit einem Hass auf die Medienelite und damit, dass das auch als ein Komplex gesehen wird, wenn so alles so gut ist, auch beim öffentlichen Rundfunk?
Naja, also aus meiner Sicht sind es ja Unterstellungen, die jetzt zum Beispiel auf Demonstrationen daher geredet werden. Also dass von Lügenpresse die Rede ist. Also ich für meinen Teil, für meine Redaktion und ich denke auch für meinen Sender in größten Teilen trifft das nicht zu. Wir sind keine Lügenpresse. Wir berichten wahrhaftig, wir recherchieren vernünftig und was dahinter steckt, was jetzt vielleicht psychologisch bei den einzelnen Leuten dahinter steckt, dass sie behaupten, dass dort gelogen wird, das kann ich leider nicht sagen. Das ist natürlich bedauerlich, aber das ist eben auch das, was ja vorhin schon angesprochen wurde, dass in Hassreden irgendwelche Unterstellungen gemacht werden, falsche Sachen behauptet werden. Und also ich für meinen Teil kann das so für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dem Bereich, in dem ich arbeite, nicht bestätigen.
Also Ihrer Meinung nach ist es unbegründet, vollkommen?
Es mag natürlich das ein oder andere Beispiel geben, wo mal jemand in einem großen Laden sich nicht richtig verhält. Im Großen und Ganzen kann ich das nicht verstehen und dementsprechend regt mich persönlich das natürlich als Betroffener auch auf, wenn mir vorgeworfen wird, ich würde für eine Lügenpresse arbeiten.
Ich würde gerne noch kurz die Fragen in der Reihenfolge aufnehmen und dann vielleicht bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema Lügenpresse. Mal gucken, ich finde das ganz interessant.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas de Jesus Fernandes. Ich bin Landtagsabgeordneter für die Alternative für Deutschland.
Herzlich willkommen.
Die Ausführungen.
Sie wollen gleich entgegnen, ne?
Ich würde gerne gleich entgegnen.
Würde ich bitten, dass wir ganz kurz, wir nehmen das Thema Lügenpresse auf jeden Fall noch ins Auge. Würde aber noch gucken, was es für andere Fragen gibt. Also okay. Vorgemerkt, und Sie dürfen entgegnen.
Alles klar. Entgegnen machen. Peter, dann hätte ich noch eine Frage. Wie wird denn das hier gesehen unter den Journalisten mit der SPD Media Holding zum Beispiel? Ist da eine objektive, freie Berichterstattung möglich oder nicht? Oder gibt es da Druck von der Redaktion oder von den Anteilseignern? Weil das ist ja nun mal die einzige Partei, die quasi sich richtig beteiligt an den öffentlichen Medien.
Das ist eine Frage, die tatsächlich häufig kommt in diesem Komplex Lügenpresse, Fake News und so weiter. Können wir gern drauf eingehen. Hinter Ihnen der Herr hat noch eine Frage.
Mein Name ist Michael Beverung, ich bin Studioleiter für das ZDF in Sachsen, in Dresden. Können Sie sich vorstellen, ja, ich kann gerne auch was zum Lügenpresse sagen. Ja. Ich will nur ganz kurz unterstreichen, was der Kollege vorne gesagt hat. Ein bisschen leben wir tatsächlich anscheinend auf der Insel der Glückseligen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil es tatsächlich diese Form von Einflussnahme nicht geht. Ich stelle das Thema Lügenpresse mal zurück, kann aber sagen, dass ich sehr viel oft montags mit den Pegida-Demonstranten diskutiere und immer die Diskussion auch suche, auch ohne Mikrofon. Viele wollen das gar nicht und kann da was zu sagen. Meine Frage ist aber eine andere. Es gibt, was wir teilweise sehen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass es Versuche gibt, von Seiten der Politik Einfluss zu nehmen, wobei ich aus meiner Erfahrung zwar den Versuch erlebt habe, aber nie gesehen habe, konkret erfolgreich war, nicht bei den Einzelthemen, vielleicht bei bestimmten Personalbesetzungen. Deswegen meine Frage an die polnischen Kollegen, weil immer sehr viel darüber berichtet wird, gerade in letzter Zeit, inwieweit, es war jetzt sehr viel von wirtschaftlicher Einflussnahme, aber wie sieht es bei der politischen Einflussnahme, speziell vielleicht auch in der Bundespolitik aus? Danke.
Eine Frage lassen wir noch zu und dann, wir müssen leider 10:04 aufhören. Deshalb, also Sie und Sie noch.
Ja tylko krótko odpowiem na to pytanie przed. No niestety w Polsce wygląda to w taki sposób, że media publiczne pracują pod ogromną presją wpływów polityków rządzących w tej chwili w Polsce. I jest to sytuacja szalenie dramatyczna dla chyba wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej, niezależnie od ich poglądów politycznych, bo potwornie psuje to życie społeczne zwyczajnie.
Ja później trochę odpowiem, ale jeszcze zbierzmy o mediach publicznych w Polsce, ale jeszcze zbierzmy pytania.
Also zur SPD-Holding kann ich also Sie beruhigen. Da ist also, ich meine, als Minister keinerlei Anlass, die SPD in irgendeiner Form zu verteidigen. Aber ich bin also einer der Mitgründer und jetzt Kleinaktionäre von Ökotest. Und Ökotest gehört ja auch zu dieser SPD-Holding. Es wäre völlig kontraproduktiv, wenn es in irgendeiner Stelle Einflussnahme von der SPD auf die Berichterstattung gäbe. Und ich kann ja die Berichterstattung auch als langjähriger Abonnent in der Eigenschaft analysieren. Da widerspiegelt sich halt eher die, sagen wir, relativ privilegierte Klassenlage der Ökotest-Abonnenten in der Themenwahl wieder, aber überhaupt keine irgendwie parteipolitische Position. Es widerspiegelt sich natürlich auch eine Expertenabhängigkeit, dass man also, wenn man sich in der Materie auskennt, auch abschätzen kann, wo blinde Flecken oder wo auch besondere Kompetenzschwerpunkte von Ökotest sind. Aber die würden ja ihr eigenes, sagen wir, finanzielles Erfolgsmodell kaputt machen, wenn sie Einfluss nehmen würden von Seiten der SPD oder Einfluss zulassen würden von Seiten Ökotest. Von Seiten von Annoncenleuten hat es zumindest in der Frühzeit gegeben, nachdem sich das Unternehmen gebessert hat und seither nichts mehr vorgekommen ist, möchte ich es jetzt allerdings nicht an Pranger stellen.
Danke für den Kommentar, da war ein wichtiger Punkt mit drin, den wir gleich nochmal aufgreifen. Thema Fake News, 20 Minuten, da haben wir was zu tun. Ich würde ehrlich gesagt ganz gern mit der Entgegnung des Herrn von der AfD anfangen. Wir bleiben alle zivil, Was ist denn Ihrer Meinung nach das Problem mit den Medien?
Also meine persönliche Erfahrung ist, ich bin vorher politisch ja gar nicht aktiv gewesen und habe mir so die Berichterstattung angeguckt, bin 2013 Mitglied geworden und hatte damals eine ganz andere Sichtweise auf die Tageszeitung und auch auf die Berichterstattung. Und habe dann im Laufe der Jahre gemerkt, wenn ich auf Veranstaltungen war und logischerweise auch selbst daran beteiligt war, wenn ich mir dann die Berichterstattung am nächsten Tag Tageszeitung oder in den Nachrichten angucke, Mensch, du musst auf teilweise auf einer völlig anderen Veranstaltung gewesen sein. Und seitdem wir im Landtag...
Woran lag das? Also waren da die Schwerpunkte falsch gesetzt oder war es zu einseitig oder war es einfach falsch wiedergegeben oder
ich glaub,
war es unverständlich? Was meinen Sie damit?
Also ich glaube, warum sich auch so viel Protest anhäuft oder gerade so das Wort Lügenpresse in den Mund genommen wird, also ich würde das nicht in den Mund nehmen, eher Lückenpresse, ist ja, dass sich die Bürger gar nicht mehr gehört fühlen. Sie fühlen sich weder von der Politik gehört und dann gehen sie auf die Straße, weil ihnen irgendwas nicht gefällt und nehmen ihr Demonstrations- und Meinungsfreiheitsrecht wahr und werden dafür dann noch in Teilen diffamiert oder über einen Kamm geschoren oder da fallen dann solche Sachen wie Pack. Und daraufhin geraten die auch in Existenzängste. Ne? Das sind einfache Bürger, die verlieren ihre Jobs, wenn sie dann in der Zeitung stehen oder abgebildet sind. Und das halte ich, ich hoffe, das wird wieder aufgeweicht, dass man eine normale Diskussion führen kann. Ich habe für mich jetzt den Eindruck so, dass wir entmenschlicht werden, gezielt von den Medien. Eben nicht durch Lügenpresse, sondern durch Lückenpresse. Weil auch über die Arbeit im Landtag, wir sind hier die zweitgrößte Fraktion, wird stellenweise gar nicht über unsere eigenen Positionen als Opposition zu gewissen Themen berichtet, sondern da klammert man uns einfach aus und lässt uns alle weg.
Ich stimme Ihnen in vielen Punkten zu. Und was der Herr Professor gesagt hat, ist schon ein Teil der Antwort. Und das ist auch wissenschaftlich nachgelesen, haben Forscher der Universität Leipzig, Journalismusforscher, was das Elitenproblem nennen, dass die Macher der maßgeblichen deutschen Medien und die maßgeblichen Macher der deutschen Politik sich viel zu ähnlich sind. Und um das mal, ich erkläre jetzt mal ein Beispiel, was nicht direkt aus, wo es um den Kollegen gibt, der für ein Elite-Medium arbeitet. Ich nenne jetzt keine Namen, weil das wäre ein bisschen unfair, aber ich glaube, das Beispiel illustriert so ein bisschen, wo dieser Fake-News-Komplex herkommt. Und zwar war ich mit dem Kollegen in einer deutschen Großstadt unterwegs, weil er vor 10 Jahren noch als Volontär eine Reportage gemacht hat über ein Hochhaus am Stadtrand, wo was so ein bisschen so die Art von einem deutschen Ghetto war. Also Ghetto im amerikanischen Sinne. Blut im Treppenhaus, Junkies im Treppenhaus und so weiter. Ganz schlimme Zustände. 10 Jahre später wollte er an denselben Ort wieder hingehen. Und ich hatte ihn zum Mittag getroffen, er hat mir das erzählt und ich sagte, ich habe ein paar Stunden Zeit, ich komme mit. Wir sind angekommen an dem Ort und es sah gar nicht schlimm aus. Und der Kollege meinte dann, na dann habe ich ja keine Geschichte, fahren wir wieder heim. Und ich sage, Junge, wenn das vor 10 Jahren so schlimm hier war und jetzt sieht das alles ordentlich und zivil aus, warum ist das keine Geschichte? Also sind wir doch klingeln gegangen. Wir haben in 10 Stockwerken jeweils an 2 Türen geklingelt und der Kollege hat immer angefangen mit seinem Spruch, ich bin der Herr so und so von so und so und ich möchte eine Reportage schreiben über die Zustände in diesem Haus. Und dann, ich war vor 10 Jahren schon mal hier war es so schlimm. Bis auf eine sind alle Türen sofort zugegangen. Also es gibt ein Riesenproblem der Kommunikation. Ich selbst habe inzwischen Probleme, meinen Eltern zu erklären, was ich mache. Ich denke, ich bin ja irgendwie, ja Mutti, das und das. Meine Mutter guckt mich an, ich weiß nicht, wovon du redest. Es ist zum großen Teil ein Kommunikationsproblem, was mit diesem Elin-Dilemma zusammenhängt. Magda, du wolltest noch was ergänzen?
Tak, bo w Polsce od kilku ostatnich lat bardzo rosną na siłę ruchy skrajnej prawicy, ruchy nacjonalistyczne i ja od wielu lat się im przyglądam, ale też bardzo silny jest komunikat, który oni wysyłają, tak jak pan mówił o tych spotkaniach i o manifestacjach, że to są pokojowe manifestacje, że tam chodzą rodziny z dziećmi i że to jest patriotyczne bardzo. No i ja na tych samych patriotycznych manifestacjach słyszę za każdym razem mowę nienawiści, nawoływanie do agresji wobec innych i to opisuję. I bardzo często później spotykałam się łącznie z groźbami pod moim adresem od tych osób, że przedstawiam ich w niewłaściwym świetle, że źle rozumiem hasło zabić wroga ojczyzny, że to jest takie historyczne hasło, ja to tak dosłownie odbieram. I po jednym z takich tekstów sprzed 2 lat, to akurat był tekst, który pisałam dla Tygodnika Powszechnego, takiego katolickiego tygodnika w Polsce i daliśmy okładkę z nacjonalistą, który stał tak i miał wygoloną głowę, biało-czerwoną flagę. No i to była okładka, ja napisałam o tym kolejnej takiej manifestacji tekst i strona facebookowa tego tygodnika została totalnie zhejtowana, pisano bardzo negatywne komentarze, bardzo wiele postów na Facebooku tego tygodnika było zalewanych przez komentarze właśnie osób, że znowu pokazujemy ich jako tych prymitywnych nacjonalistów, a przecież to wszystko jest nie tak. W związku z czym po raz kolejny podjęłam próbę, bo podejmowałam je wcześniej, skontaktowania się z jednym z liderów tych organizacji, ponieważ oni nie chcą rozmawiać z mediami takimi, do których ja pracuję. Ale tym razem coś się przełamało. Spotkaliśmy się i rozmawiałam z liderem organizacji, która się nazywa Młodzież Wszechpolska. No i spotkaliśmy się na taką rozmowę, w której on otwarcie opowiadał o wizji Polski, którą ta organizacja ma dla naszego kraju i co by się stało, gdyby oni wygrali wybory. Ja byłam przekonana, wysyłając mu, bo w Polsce jest autoryzacja w prawie prasowym obowiązkowa, wysyłając mu tę rozmowę, byłam przekonana, że on wszystko to wyrzuci, bo on tam mówi takie rzeczy jak to, że czarni są głupsi, że homoseksualizm to grzech, ale nie tylko grzech, że powinno się wszystkich homoseksualistów z Polski wyrzucić, że uchodźcy przynoszą zarazki i takie rzeczy, które on mówił otwarcie jako lider tej organizacji, ale on nic z tego nie wykrył, ta rozmowa poszła i to był paradoks, bo czytelnicy tej gazety byli oburzeni, że po co z kimś takim rozmawiać, że dla takich poglądów nie powinno być miejsca w przestrzeni publicznej, a osoby, które się solidaryzują, podzielają te poglądy, to środowisko właśnie skrajnej prawicy było szczęśliwe, że oto udało im się na terenie wroga wygłosić publicznie te opinie. Więc to taka paradoksalna sytuacja. A jeszcze tylko chciałam tak szybko 2 słowa o mediach publicznych w Polsce, bo ja panom bardzo zazdroszczę, bo z tego, co panowie mówicie, media publiczne w Niemczech funkcjonują tak, jak powinny. To znaczy rządy umawiają się, że przeznaczają pewne środki finansowe na funkcjonowanie i nie ingerują w treści. W Polsce to tak nie wygląda i niestety to nie jest tak, że odkąd PiS doszedł do władzy, to wszystko się zmieniło, bo media publiczne w Polsce ulegały naciskom od samego początku tworzenia mediów publicznych po 1989 roku, po zmianie funkcjonowania tych mediów. Niemniej jednak to, co się dzieje od ostatnich wyborów i to, czego jesteśmy świadkami, jest naprawdę przerażające i nie bez powodu też wzbudza zainteresowanie Komisji Europejskiej i liderów państw Unii Europejskiej. Jesteśmy co jakiś czas wzani do porządku, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają standardy dziennikarskie w mediach publicznych. Bardzo wiele osób straciło, niewygodnych dla obecnej władzy, straciło pracę w mediach publicznych. Zostali zastąpieni przez osoby, które prezentują stricte rządową wizję tego, co się w naszym kraju dzieje. Bardzo też wielu ludzi, między innymi ja, takich, które chodzą do mediów publicznych, ma od ponad dwóch lat poważny problem, bo nie wiemy, kogo tam spotkamy. Zazwyczaj osoby zapraszane do audycji mają bardzo skrajne i bardzo zgodne z linią partii poglądy. Poza tym bardzo często jest też tak, że nie wiemy też do końca, w jakim kontekście zostaną użyte nasze słowa, w związku z czym ja między innymi chodzę, jeżeli jestem zapraszana do mediów publicznych, to chodzę tylko do tych dziennikarzy, których znam od lat i którym ufam, i tylko do audycji na żywo. I do tego stopnia doszliśmy w Polsce, że bardzo wielu dziennikarzy, którzy na przykład prowadzą materiały, programy o literaturze albo o muzyce, dzwoni do różnych osób w Polsce, zapraszając do audycji, i słyszę, że no bardzo jest mi przykro, ale nie chcę iść do mediów publicznych, bo nie wiem, co będzie w wiadomościach przed programem, w którym wystąpię, jak mnie tutaj wytniecie i zmontujecie moją wypowiedź. I to, że ja ufam pani, nie oznacza, że ufam tym, którzy później będą mieli moje nagranie z moim głosem i użyją go w innych celach. I to jest obecna sytuacja mediów publicznych w Polsce.
Es gab zur ersten Frage von dem Herrn hier, Nummer zwei da. Sie waren schon zweimal dran. Und dann die Dame. Also, wenn Sie das, oder machen wir es einfach in der Reihenfolge. Ja. Stellen Sie Ihre Frage.
Mein Name ist Olaf Bock, ich bin Studioleiter im ARD-Studio Warschau, bin auch beim öffentlich-rechtlichen System und möchte mich erstmal, Herr Gesellmann, gegen Ihre lapidar geäußerte Redewendung hier schon wohl, so wie ich das empfinde, die Eliten mit den Medien unter einer Decke oder sind so zusammen, das möchte ich erstmal zurückweisen. Ich bin öffentlich-rechtlich als Journalist studiert. Das heißt, ich habe in verschiedenen Redaktionen gearbeitet und ähnlich wie den vorhergehenden Ausführungen entsprechend wurden Themen ausgesucht nach journalistischen Kriterien und nicht nach Faktoren wie welcher Einfluss nimmt Geld in diesen Dingen oder so. Das spielte da alles keine Rolle. Der Herr von der AfD hat jetzt gerade die Lügenpresse bzw. Lückenpresse-Diskussion. Ich glaube, das ist ein sehr weites Feld, das wir hier auch nicht erörtern können. Ich habe in der Zeit, in der ich jetzt wieder in Köln war, bevor ich nach Warschau ging, keine Berichterstattung der GIDA gemacht, habe aber auch mit Kollegen gesprochen, die die Demonstrationen journalistisch begleitet haben. Und sicherlich ist im Nachhinein das ein oder andere zu diskutieren, was den Fokus angeht. Aber Fakt ist meiner Meinung nach auch, dass wir gerade in der Anfangsphase der Pegida-Bewegung erlebt haben, dass viele antidemokratische Töne da geäußert wurden und dass es zu Recht auch eine scharfe Kritik an dem gab, was da an volksverhetzenden Dingen teilweise zu hören war. Dass sich die politische Diskussion angesichts politischer Veränderungen auf neuer Ebene gestaltet, finde ich, ist ein wichtiges Argument und das muss auf seriöser Ebene stattfinden. Ich glaube, dass die Unabhängigkeit der Presse, so wie es vorhin auch Herr Marmor in seiner Eingangsrede formuliert hatte, ein sehr wichtiges Kriterium ist. Und ich persönlich fühle mich als Journalist da tatsächlich auch den anglizistischen Grundmechanismen der journalistischen Arbeit verpflichtet. Ich bin bisher glücklicherweise in meiner journalistischen Arbeit bisher an keiner Stelle von irgendwelchen Seiten aufgefordert worden, dies oder jenes nicht zu berichten oder gerade über dies oder jenes zu berichten, weil dies politisch gewünscht oder gut ist. Und wenn, dann hätte ich sicherlich auch ein großes Problem mit meinem Berufsbild bekommen. Ich habe den Eindruck, dass das Öffentlich-Rechtliche im Vergleich zu dem, was wir an verschiedenen Systemen in anderen Ländern erleben, noch ziemlich gut dasteht in der Diskussion. Und ich habe mit großer Aufmerksamkeit, sage ich mal, das verfolgt, seitdem ich jetzt in Polen arbeite, wie sich hier das öffentlich-rechtliche Fernsehen verändert hat in den vergangenen Jahren. Also nachdem es einen politischen Wandel gab, wurde ein neuer Intendant eingesetzt und ich habe mit Journalistinnen und Journalisten gesprochen, die leider dann nach sehr kurzer Zeit ihren Beruf dort aufgeben mussten und sich andere Arbeitsplätze suchen mussten. Und ich glaube, das muss man auch mal deutlich voneinander trennen, was die globale Kritik am Öffentlich-Rechtlichen angeht.
Ich würde ganz kurz was darauf entgegnen. Sie haben das so lapidare Kritik. Ich habe an sich jetzt keine Meinung geäußert, sondern das Problem, dass Chefredaktionen der meinungsbildenden Medien in Deutschland zu 99% aus der Peer Group stammen, wie die politischen Entscheider, das ist wissenschaftlich untersucht. Und dass damit Probleme einhergehen, die natürlich nicht in dem Sinne laufen von Shake Hand oder Umschlägen, sondern dass, wenn man den gleichen Horizont hat, den gleichen Problemhorizont und vielleicht auf dieselben Lösungsansätze eingeht, dass das zu blinden Flecken in der Berichterstattung führen kann. Das ist von Journalismusforschern belegt und bewiesen. Also das lasse ich mir jetzt nicht irgendwie als eine lapidare Meinung kleinreden. Das wollte ich nur ergänzen.
Nee, ich will das nur noch mal klarstellen. Die eingangs von Ihnen genannte Formulierung ging in Richtung, ja, mein Eindruck ist das auch, die Eliten und die Medien sind da zusammen. Wenn Sie jetzt das Bildungsniveau meinen.
Die politischen Eliten und die medialen Eliten. Gut.
Also wenn Sie das in dem Punkt präzisieren, dann ist es, lassen wir es jetzt mal so stehen, dass wir es ein weiteres.
Wir hatten eine Reihenfolge und der Herr hinten ist eher dran. Wenn Sie ganz kurz darauf entgegnen wollen, dann bitte.
Ich wollte noch was zum Thema, ich hatte ja gerade eben extra das zurückgestellt, aber zum Thema auch hier Lügenpressen, was Sie gesagt haben. In meiner Erfahrung, ich berichte aus Sachsen und habe sehr viel Erfahrung damit, bekomme natürlich auch den Vorwurf Lügenpresse. Und man muss erst mal sagen, dass nach allen Umfragen der öffentlich-rechtliche Rundfunk extrem glaubwürdig ist bei den Menschen, 75%. Das heißt auch, dass 25% für nicht glaubwürdig finden. Das halte ich auch für ein Problem. Wir müssen mit diesen Leuten ins Gespräch kommen. Das versuchen wir immer wieder. Wir müssen versuchen, auch über die Themen zu berichten. Was wir aber auch tun, zum Beispiel über Ausländerkriminalität. Ich höre immer wieder bei Pegida-Demonstrationen den Vorwurf, ihr berichtet nicht über Ausländerkriminalität, nicht über das Thema. Das tun wir aber. Das kann ich. Es ist also eine profunde Unkenntnis, die uns entgegenschlägt. Auch über unsere Berichtsweise ist eine profunde Unkenntnis. Bei Ihnen schreibt auch alles Frau Merkel vor. Das ist natürlich Unsinn. Das sind aber teilweise so haarsträubende Mythen, auch die Lügenpresse, das ist absurd. Umgekehrt auch der Vorwurf, das ist eben teilweise bei Pegida, das ist eben teilweise sehr ausländerfeindlich, wie übrigens auch teilweise bei der AfD. Und dann kommen Vorwürfe, Merkel muss weg, da kann ich nur sagen, ja, go for it. Dafür gibt es Wahlen. Das Problem ist aber auch bei vielen Menschen, die es nicht verstanden haben, dass möglicherweise mit 3 oder auch selbst bei 27% in Sachsen, dass das noch nicht bedeutet, dass Frau Merkel weg ist. Man muss sich dem stellen. Oder wenn ein Björn Höcke fordert, dass also Frau Merkel der Prozess gemacht werden soll, kann ich nur sagen, auch go for it. Das kann man machen. Man kann sie auch schon jetzt anzeigen und es sollte doch geschehen. Es wird aber immer nur so getan. Oder es wird der Eindruck erweckt, man kann das alles nur mit einem Systemwechsel vollziehen. Und da stellt sich dann eben auf einer anderen Weise die Systemfrage, ob dieser Staat, Rechtsstaat, dann noch der Staat der Leute ist, die bestimmte Forderungen aufstellen.
Ja, tylko tak szybko chciałam dodać i uspokoić pana, że jeżeli nie napiszą, nie powiedzą państwo w mediach niemieckich publicznych o jakimś przestępstwie, którego dokonała osoba o nieoryginalnie niemieckim pochodzeniu, to polska telewizja publiczna na pewno o tym doniesie, bo ma obsesję informowania o każdym przypadku przemocy czy przestępstwa dokonanym w Niemczech i o strefach szariatu w Niemczech też opowiedzą, więc tutaj polska telewizja publiczna pomaga niemieckiej telewizji publicznej w opisywaniu tego kawałka rzeczywistości. Współpraca polsko-niemiecka.
Das ist tatsächlich, was auch für mich unlösbares Dilemma ist, weil ich es als Lokaljournalist live mitbekommen habe. Straftaten von Flüchtlingen in einer Stadt, in einer Kleinstadt, jeder bekommt es mit. Journalistischer Grundsatz, Nationalität wird im Zusammenhang der Berichterstattung nur genannt, wenn es ursächlich ist für die Straftat. Also haben wir als Zeitung drauf verzichtet. Haben gesagt, der Junge hat seinem Kumpel eine gelangt im Heim, hat jetzt erstmal nichts mit Nationalität zu tun. Bis am nächsten Tag, wenn die Zeitung erschienen ist, da hat es 2 Stunden gedauert, dann ist die Nachricht recherchiert, irgendeiner hat es gesehen und dann heißt es, ja, warum schreiben die nicht, dass es 2 Syrer waren? Die Zeitungen haben sich in der Mehrheit lang dagegen gewehrt, vielleicht ungefähr ein Jahr an dem Grundsatz festzuhalten, der ja auch so festgeschrieben ist in den Leitlinien für Journalisten, hat es dann aufgegeben. Weil er hat gesagt, wir werden ständig verbessert von Bürgerjournalisten, die halt immer die Nationalität dazu sagen und dann den Zeitungen werfen, wir verheimlicht was und damit Punkte machen. Jetzt hat die Zeitung nachgezogen, schreibt immer die Nationalität dazu. Ich sehe jetzt nicht, wer bei dem Spiel als Gewinner in ethischen Fragen vom Platz geht. Sehe ich nicht. Ich würde jetzt endlich die letzte Frage zulassen. Denn wir müssen in 2 Minuten aufhören, jetzt wo wir ins Gespräch kommen.
Ja, und das Mikro an.
Bo o 16:05 sprzed głównego budynku odjeżdża busik, który państwa zabierze do centrum, dlatego tak się spieszymy.
Ist das Mikro an? Hören Sie mich? Ja. Bernd Mosebach, auch vom ZDF, Studioleiter des Studios hier in Mecklenburg-Vorpommern. Herr Fernandes, Sie haben gerade gesagt, dass wir Lücken hinterlassen. Können Sie mal einen Beitrag aus dem Landesstudio rein, Mecklenburg-Vorpommern nennen im letzten Jahr, wo Sie so eine Lücke festgestellt haben?
Also ich würde jetzt bitte konkret
machen. Wir reden allgemein über Lügen und Lücken. Sagen Sie mir ein Beispiel. Im Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern einen Beitrag aus dem letzten Jahr. Ich habe jetzt kein Medium explizit angesprochen, aber ich meine auch nicht das ZDF-Landesstudio.
Wen meinen Sie denn?
Ich meine zum Beispiel die Schweriner Volkszeitung. Einfach nicht berichten.
Die Diskussion können Sie alle heute auf der Gala führen.
Das können wir gerne machen.
I w busiku.
Oder im Bus. Auf dem Parkplatz. Das freut mich unglaublich, dass Sie noch so viele Fragen haben. Ich habe das Gefühl, wir kommen eigentlich erst so richtig ins Gespräch. Zeit ist halt leider ab. Wir werden auf jeden Fall beide bei der Gala sein und zumindest ich mich auf alle Fragen freuen. Magda, du auch? Okay.
Ale musimy stąd uciekać, bo musimy opuścić tę salę po prostu, więc bardzo Państwu dziękujemy za dyskusję i bardzo chętnie ją kontynuujemy w kuluarach przy kawie albo w busiku. Dziękuję bardzo.